dass wir von unserem Kummer weggehen, von unseren Sorgen weggehen, von der Krankheit weggehen und von der Angst weggehen, von allem, was uns die letzte Woche bedrückt haben, gehen wir eigentlich weg von unserem irdischen, materialistischen Denken, geistlosen Denken, gottlosen Denken. Auf dich wartet der Himmel, auf dich wartet die Herrlichkeit. Amen. Und wir erwarten morgen Johannes, morgen Abend um 19 Uhr, mit dem Thema "Mach dein Leben wieder rentabel". Und Sonntag um 10 Uhr, Entschuldigung, "Lebe unter dem Segen Gottes". Heute haben wir das Thema "In göttlicher Weisheit leben". Wie fangen wir das an? Und ich möchte einfach erstmal anfangen mit einem Gebet von Franz Assisi. Er sagte in seinem Gebet: "Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, da wo man sich hasst, dass ich verzeihe, da wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum quält, dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo Kummer wohnt. Ach Herr, lass du mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer dahin gibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Und wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer da stirbt, erwachet zum ewigen Leben." Amen. Wenn wir so fragen, was wir mit göttlicher Weisheit, warum sollen wir in göttlicher Weisheit leben? Gott hat mir doch einen Verstand gegeben und ein Gehirn. Und gerade hier in Deutschland gibt es doch Schulen und man kann sich weiterbilden. Man kann studieren, man kann Abendschule benutzen. Und warum soll ich noch extra um Gottes seine Weisheit bitten? Aber dann kommt in mir die Frage auf: Warum steigen dann, wenn wir alles so mit unserem Verstand hinkriegen, die Verbrecherraten so an? Die Nachrichten sind voll davon. Und erschreckenderweise wird fast jede zweite Ehe geschieden heutzutage. Manchmal wird auch gar nicht mehr geheiratet, weil wahrscheinlich die Scheidung so teuer ist. Wir haben die Obdachlosen nehmen zu. Die Staatsverschuldung ist so hoch, dass man es nicht mehr fassen kann. Die Drogenprobleme werden immer größer und geraten außer Kontrolle, trotz aller Aufklärungsversuche, trotz aller Strategien, die wir anwenden, trotz aller Warnung. Und wie viele Kinder werden heute hungrig ins Bett gehen? Wie groß ist die Begeisterung über die Landung auf dem Mars? Schaut man sich die ganze Weltsituation an, hat man das Gefühl, dass die Probleme immer größer werden und komplizierter werden. Trotz aller Forschung und trotz allen Erkenntnissen und trotz aller Intelligenzen der Menschheit. Da stimmt doch was nicht. Ein Historiker hatte festgestellt, dass zwischen dem Jahr 1500 vor Christi und 1860 nach Christi 8000 Friedensverträge unterzeichnet wurden. Jeder sollte den Frieden für alle Zeiten sichern, aber sie wurden nicht lange gehalten. Endgültigen Frieden kann man nur bei Jesus haben, wenn er sein Reich aufrichtet. Und im Gegensatz der Medien kann ich auch sagen, eine gute Nachricht, sondern eine sehr gute Nachricht. Wenn auch die Leute sehr intelligent sind und wenn man das zustimmt, dann sieht man manchmal, dass es nicht glücklich macht, dass uns nicht das Leben ausfüllt. Denn wir haben hier Mr. Eastman von der Firma Kodak, beging Selbstmord. Sogar Thomas Edison war gegen Ende seines Lebens sehr traurig. Er war verzweifelt. Nach 80 Jahren sagte er: "Ich opferte mein ganzes Leben, um 6000 Erfindungen zu machen." Alle zielten darauf ab, den Menschen Glück zu bringen. Aber nun sehe ich, dass die Welt nicht glücklicher geworden ist, als sie es vor 80 Jahren gewesen ist. Gandhi kämpfte sein ganzes Leben lang ohne Waffen gegen das britische Weltreich und er siegte. Er ist wie ein Gott in Indien und der Welt angesprochen worden. Aber die Inder wurden wieder geteilt, Indien, und wurde wieder getrennt. Es ist nicht geblieben. Im Neuen Testament steht geschrieben, dass allein Gott weise ist. Deshalb steht der Mensch ohne Gott in Gefahr, seine Weisheit selbstherrlich zu überschätzen. Aber Gott sagt auch, er will höchstpersönlich seine Weisheit uns geben. Und das ist doch eine super Nachricht, oder? Also ich bin begeistert davon. Sein Wille ist es, dass du sie völlig in allen Bereichen deines Lebens erfahren und anwenden sollst. Woher ich das weiß, ich war erstaunt, als ich das Thema vor mir hatte und ausarbeitete, dass in den Sprüchen so viel über Weisheit steht. Und in Sprüche 2, Vers 6 und 7 heißt es, der Herr ist es, der Weisheit gibt. Von ihm kommen Wissen und Verständnis. Menschen, die ihm mit redlichen Herzen folgen, finden bei ihm Schutz und Hilfe. Das ist eine Verheißung, aber hinter jeder Verheißung, die wir haben, haben wir auch eine Bedingung. Und die lesen wir oftmals nicht. Und in Vers 8 steht, er bewahrt alle, die auf dem rechten Weg bleiben und ihm die Treue halten. Das ist eine super Nachricht, stimmt's? Aber es gibt mir doch zu denken, da es heißt, die auf dem rechten Weg bleiben und ihm die Treue halten. Wie heißt es so schön? Jede Medaille hat zwei Seiten. Kennen wir alles, dieses Sprichwort, ne? Und aufgepasst, hier müssen wir unterscheiden lernen. Was ist Weisheit? Vom menschlichen her, vom Verstand her? Und was ist göttliche, aus göttlicher Sicht, die Weisheit? Unsere menschliche Sicht ist oft viel anders. Schauen wir uns doch mal einmal die Geschichte von den drei Hebräern an, von Schadrach, von Meschach und von Abednego, die in den Feuerofen gehen mussten. Und mit der Lage, die sie plötzlich konfrontiert wurden, als der König sagte, ich werde euch in den feurigen Ofen werfen, wenn ihr nicht euch vor meinem Bild verneigt. Die Geschichte steht im Alten Testament Daniel 3 zum Nachlesen. Stellt euch mal vor, ihr wäret einer von diesen drei Männern. Wie hättet ihr gehandelt in dieser Situation? Hätten euch die Knie geschlottert? Oder hättet ihr eure Tasche mit Ausreden umgehabt? Indem man dann sagte vielleicht, ich verbeuge mich lieber, denn wenn ich verbrannt werde, kann ich ja nichts Gutes mehr für Gott tun. Überlegt mal, wie hättest du in dieser Situation entschieden? Wie war es mit Jesus? Seine Jünger sagten zu ihm, geh nicht ans Kreuz, du kannst ja woanders hingehen, du kannst ja es aus dem Weg gehen. Und dieser Rat war menschlich. Jesus aber sagte, Satan hinter mir. Er ging nicht nach seinem Vorteil, sondern er machte, was sein Vater wollte und er entschied sich, in göttlicher Weisheit zu leben. In seinem Willen, in des Vaters Willen. Jesus hat nie etwas getan, was aus ihm herauskam, sondern nur nach seinem Vaters Willen gehandelt. Und gleichzeitig können wir hier entdecken, es gibt wieder zwei Entscheidungen. Der natürliche Mensch schaut immer nur auf die Umstände und wird immer eine Entscheidung für unseren Vorteil suchen, für meinen Vorteil. Ich will also immer einen Vorteil für mich sehen. Das ist der menschliche Verstand. Gott aber entscheidet anders. Er sagt manchmal zu uns, habt Rückgrat, seid Mut, seid Kühnheit. Durch die Kraft des Heiligen Geistes und bezieht Stellung. Bleibt bei eurer Meinung. Seid nicht so Ping-Pong-mäßig. Denn Gott hat dir befohlen, dich nie vor einem Götzen zu verneigen. Puh, jetzt kommt es darauf an, das ist ein Test, eine Prüfung für mich. Wie verhalte ich mich jetzt in dieser Situation? Glaube und vertraue ich wirklich? Wie oft plappert man das so daher? Ich habe es auch getan. Halleluja, ich glaube, ich vertraue, ich mache alles. Aber wie sieht's in der Krise aus? Wie sieht's wirklich in der Krise aus? Ja, natürlich glaube ich ihm. Aber denkt wirklich mal nach, was hätten wir in dieser Krise, in dieser Situation getan von den drei Hebräern? Hätten wir wirklich Gott so vertraut wie die drei? Hätten wir wirklich gesagt, es ist egal, ob ich jetzt da reingehe und verbrenne oder ob nicht? Das ist nicht meine Sache, das ist ja Gottes Sache. Bin ich mir wirklich so bewusst, dass mein ganzes Leben unter der Kontrolle Gottes steht? Und unterordnest du dich wirklich immer zu jeder Zeit Gott, unserem Vater, und fragst nach seinem Willen, nach seiner göttlichen Weisheit, wie es Jesus tat? Wisst ihr, ich sehe immer noch den kleinen Enkel von Johannes, den Jonathan, wo er so klein war und wo die Weihnachtsfeier war. Einige waren bestimmt dabei. Und dann stand er hier vorne mit der kleinen Mütze und sagte, begreift es doch endlich. Begreift es endlich. Das fand ich so süß, das wird mir nie wieder aus den Augen gehen, mit kleinen Fingern, so klein wie er war. Und ich will euch auch sagen, wir müssen uns jeden Tag aufs Neue, jeden Tag aufs Neue, bewusst machen, dass unser Leben unter Gottes Kontrolle steht. Dass er alles weiß und alles sieht und nur unser Bestes will, auch wenn die Umstände manchmal anders aussehen. Und wenn das von unserem Kopf, von unserem Verstand her in unsere Herzen fällt, dann plappern wir das nicht mehr so leichtfertig so dahin, sondern dann vertrauen wir und gehorchen Gott wirklich, wie die drei Hebräer. Und in jeder Lebenslage, in die wir uns gerade befinden, müssen wir uns immer entscheiden. Wir müssen uns entscheiden. Wir können nicht sagen, Gott, mach mal. Wir müssen entscheiden. Es gibt immer nur zwei Möglichkeiten, auf unsere Art etwas zu machen oder auf Gottes Art, nach seinem Willen. Aber wie sieht's jetzt aus? Reicht es aus, zu wissen, was Gottes Wille überhaupt ist? Kann ich mir anlesen von der Bibel her? Sondern wie kann ich die Tat umsetzen, dieses Wissen, was ich habe? Wie kann ich das umsetzen? Wir müssen also lernen und wissen, was Gott von mir in einer bestimmten Situation möchte und erwartet. Und diese Fähigkeit kann uns Gott nur selber geben. Denn wir müssen auch wissen, wie, und wir müssen wissen, wann wir etwas tun. Und das ist die Weisheit, das ist die göttliche Weisheit. Und das Schönste kommt jetzt. Wir können göttliche Weisheit erlangen. Wir können uns freuen. Gott will sie mir und dir geben. Ja, jetzt kommt's wieder. Ja, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Wenn wir sie begehren, wir müssen sie wirklich begehren. Wir müssen sie anstreben. Und das Schönste bei Gott ist, dass er nicht nach Sympathie und Wellenschlag geht, sondern dass er jedem seine Weisheit geben will. Ist egal, welche Rasse, ist egal, welches Geschlecht, ist egal, welche soziale Schicht, es ist egal, ob ich reich bin oder arm bin, egal, ob groß oder klein und runzlig oder faltig, vollkommen egal. Gottes Wunsch ist es, dir Weisheit zu geben. Du hast richtig gehört, liebe Schwester, lieber Bruder, das ist Gottes Wunsch für dich und gerade für dich. Und wenn man sich oftmals mit den Leuten unterhält, und ich unterhalte mich viel mit Leuten, dann kommt es meistens immer so, wenn das Thema Weisheit kommt, Intelligenz kommt, dass jeder meint, ja, es besitzt ja jeder so ein bisschen. Einige haben viel, andere haben wenig, manche haben so gut wie gar nichts. Habt ihr es auch schon mal so gehört? Aber eins waren sie sich immer einig, ganz gleich, wie viel man hat, man wollte immer mehr. Man wollte immer schlauer werden. Aber lest mal in der Bibel, denn die Bibel ist ja unsere Gebrauchsanweisung für unser Leben. Und die Bibel spricht da ganz hart drin. Sie sagt, ihr kriegtet jetzt nicht salamitechnikmäßig, wie Johannes immer pflegt zu sagen, sondern sie sagt, sie spricht davon, auch nicht, dass wir uns jeden Tag so eine Portion abholen können. Jetzt brauche ich gerade mal eine Portion. Oder in Raten. Sondern die Bibel spricht ganz knallhart über das Thema. Und in der Schrift wirst du immer wieder die Worte finden, der Weise tut dies und das und der Narr tut dies und das. Gott kennt wiederum nur zwei Dinge. Entweder du bist weise und gehst nach der göttlichen Weise, oder du bist es nicht. Weisheit ist ein Gebot Gottes. Und in Matthäus 10, 16 sagt er, das muss euch klar sein. Ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Seid klug wie die Schlangen und doch ohne Hinterlist wie die Tauben. Und in Vers 17 heißt es, nehmt euch in Acht vor Menschen. Hoppla. Und dies ist wirklich ein klarer Befehl, eine klare Anweisung. Daraus kann man erkennen, dass Weisheit nicht nur eine Alternative für dein und mein Leben ist, sondern sie ist unerlässlich. In Sprüche 1, 20 bis 29 steht, was würde die Weisheit sagen, wenn sie eine Person wäre? Da steht dann geschrieben, die Weisheit ruft auf den Straßen, auf den Plätzen, erschallt ihre Stimme. Wo die Leute sich treffen, hört man sie. Am Stadttor trägt sie ihre Rede vor. Wann werdet ihr endlich reif und erwachsen? Unreife Grünschnäbel, sage ich nicht, das steht in der Bibel. Die ihr seid, ihr unverbesserlichen Schwätzer. Wie lange wollt ihr euch nicht bessern? Wann kommt ihr endlich zur Einsicht, ihr alle, die ihr mich missachtet? Nehmt euch doch meine Mahnung zu Herzen. Dann öffne ich euch den Schatz meines Wissens und gebe euch davon, so viel ihr wollt. Ich habe immer wieder geredet, doch ihr habt gar nicht zugehört. Mit erhobener Hand habe ich gerufen und niemand hat darauf geachtet. Ihr habt euch nicht zurechtweisen lassen und jeden Rat in den Wind geschlagen. Wartet ab, das Unglück kommt bestimmt. Dann werde ich sein, die lacht. Dann ist die Reihe an mir zu spotten. Wenn Angst und Schrecken über euch kommt, wird ein fürchterlicher Gewittersturm und dann schreit ihr nach mir. Doch ich antworte nicht. Ihr werdet mich suchen und nirgends finden. Das ist Klartext. Wenn ihr euch jeder Einsicht verschließt und euch weigert, den Herrn ernst zu nehmen, das ist hart. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie alt die Bibel ist, und doch so aktuell. Achtet nicht auf Menschen, heißt es hier in der Bibel. Viele Religionen denken, sie haben die Wahrheit gepachtet. Andere bieten uns Meditation an und sprechen uns eine Erleuchtung. Andere nehmen Drogen oder berauschen ihr Tränke. Und wir bekommen so ein schönes, angenehmes Gefühl. Fühlen uns wohl. Uns gefällt das. Aber ich kann nur sagen, Vorsicht, die Ampel steht auf Rot. Stoppt und kehrt um. In der Bibel steht, aber die Gottlosen gleichen einem aufgewühlten Meer, das nicht zur Ruhe kommen kann, dessen Wasser Schlamm und Schmutz aufwühlen. Für die Gottlosen gibt es keinen Frieden, spricht mein Gott, mein Vater. Und immer wieder muss man feststellen, wir können niemand die Schuld in die Hacken schieben. Wenn das nicht klappt, ich bin immer alleine schuld. Ich muss selbst entscheiden. Gott hat mir einen freien Willen gegeben. Ich bin keine Marionettenpuppe. Und in Vers 30, 33 sagt er weiter, wenn ihr meine Ratschläge von euch weist und auf keine von meinen Warnungen hört, dann müsst ihr die Folgen tragen und auslöffeln, was ihr euch eingebrockt habt. Alle, die sich nichts sagen lassen, gehen an ihrer Halsstarrigkeit zugrunde. Und die Sorglosen und Selbstsicheren bringen ihr Eigensinn ums Leben. Doch alle, die auf mich hören, haben nichts zu befürchten. Er wird sicher wohnen, kann ruhig sein, vor des Unglücks schrecken. Und das ist eine klare Ansage. Wir können darauf vertrauen. Gottes Weisheit versagt nie. Aber der Feind, der schläft auch nicht. Er wird natürliche, starke Geschütze auffahren. Gegen dich, gegen deine Familie, gegen deine Arbeitsstelle und deiner Gemeinde. Ihr habt es richtig gehört. Er sucht ständig nach Wegen, die dich darin hindern sollen, Fortschritte zu machen. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Zum Beispiel mit Angst, um dich handlungsunfähig zu machen. In der Angst fühlst du dich wie gelähmt. Kennt ihr das? Er will euch dazu bringen, dich von der ersten Liebe abzubringen. Und vielleicht hast du dich sogar abgewendet, damit du so richtig in Verzweiflung dann in Irrtum und in Sünde fällst. Aber liebe Geschwister, ich sage euch voller Überzeugung, dass Gott einen Plan, einen Weg für dich geschaffen hat, wie du den Feind jedes Mal und in jeder Situation schlagen kannst. Gott kann dir deine Augen öffnen, wenn du ihn darum bittest, und Weisheit geben, um jedes Problem zu überwinden. Strebe nach der Weisheit. Bitte Gott, denn er allein ist die Quelle der Weisheit. Und wenn wir das alles wissen, warum bitten wir denn nicht ständig um seine Weisheit? Bei jeder Gelegenheit, bei jeder Situation. Ist es vielleicht, weil wir uns so schlau finden, dass wir denken, wir können das alles alleine? Wir sind doch nicht auf Gott angewiesen oder ich bin doch nicht blöd? Ich weiß doch alles, ich kenne doch die Bibel, bin doch bei jeder Predigt dabei, fahre doch zu Konferenzen. Mir brauchst du doch nichts zu erzählen. Das weiß ich alles. Mir brauchst du nichts erzählen. Aber in Jeremia 9 steht, der Herr sagt, der Weise soll sich nicht wegen seiner Weisheit rühmen, der Starke nicht wegen seiner Stärke und der Reiche nicht wegen seines Reichtums. Grund, sich zu rühmen, hat nur, wer mich erkennt und begreift, was ich will. Denn ich bin der Herr der Liebe. Ich bin der Herr des Rechts und ich bin der Herr der Treue, der das alles auf der Erde schafft. An Menschen, die sich danach richten, habe ich Freude. Was will er damit sagen? Dass wir nichts, aber auch gar nichts auf etwas einbilden können. Gott ist in allem die Quelle. Und alles, was wir besitzen, ist ein Geschenk Gottes. Solange wir in unserem Stolz denken, werden wir die göttliche Weisheit nicht bekommen. Erst wenn wir demütig zu unserem Vater bekennen und endlich zur Einsicht kommen, dass wir ohne ihn gar nichts machen können und dass wir seine göttliche Weisheit in unserem Leben brauchen. Und liebe Geschwister, machen wir uns wirklich ganz bewusst in unserem Herzen, dass es ganz wichtig in unserem Leben und unverzichtbar ist, an Gottes Weisheit teilzuhaben. Aber erinnert euch, was ich euch vorhin schon sagte. Ihr müsst wollen. Und ihr müsst euch dafür entscheiden, Gemeinschaft jeden Tag mit Gott zu haben. Und dann kannst du ihn bitten und dann kannst du sagen, dass du seine Weisheit brauchst. Und dann kannst du auch ganz ehrlich zu ihm sein und einfach zu ihm sagen, dass du null Ahnung hast, dass du nicht weißt, wie du handeln sollst oder wie es weitergehen soll. Und er steht so viel in den Sprüchen über die Weisheit geschrieben und unter anderem steht ganz klar und deutlich, Sprüche 2, 1, 7, unter anderem, was mir ganz gut gefällt, der Herr gibt Weisheit. Die Weisheit ist ein Geschenk von ihm. Das können wir nicht erkaufen oder sonst was. sondern es ist wirklich ein Geschenk von ihm. Und die er freudig und reichlich gibt, die sie von Herzen begehren. Wir müssen sie haben wollen. Und ich möchte den Herrn auch wirklich bitten, gib uns heute auch die Kraft und Weisheit in Jesus Namen. Und das können wir jeden Tag sagen, denn wir haben jeden Tag irgendwelche Probleme vor uns, die wir handeln müssen. Und lasst Gott nicht los, bis ihr eine Antwort von unserem Vater habt. Das ist ganz wichtig. Oft gehen Familienbeziehungen kaputt, vielleicht auch noch durch unsere Schuld. Oder wir kriegen eine Diagnose und wir haben Todesängste und wissen nicht mehr, was wir tun sollen. Und die Karre ist irgendwo vollkommen in Dreck geschoben. Wir wissen keinen Ausweg mehr. Und da muss ich an Jakob denken. Jakob fürchtete sich vor seinem Bruder. Er hatte ihm ja die Dinge weggenommen, die Esau eigentlich rechtsmäßig gehörten. Und nun sollte es zu einem Zusammentreffen kommen. Und er hatte mächtige Angst. Aber in diesem Moment wusste Jakob genau, dass er nichts mehr wusste. Er wusste keine Lösung mehr für sich. Er wusste nicht, wie er jetzt Esau begegnen sollte. Und ihm fiel nichts ein. Und genau in dieser ausweglosen Falle oder Lage fällte Jakob die beste Entscheidung, die er jemals tun konnte. Er streckte nicht die Hand nach dieser Welt aus. Und er fragte keine Menschen, was er tun sollte oder nicht. Sondern er streckte seine Hand nach Gottes Hand aus. Und im 1. Mose 32 lesen wir, und er blieb allein zurück. Er hatte also nicht 10 Leute gefragt, was soll ich jetzt tun, wie soll ich jetzt mit Esau umgehen, sondern er blieb alleine zurück. Und da trat ihm ein Mann entgegen und drang mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der andere sah, dass sich Jakob nicht niederringen ließ, gab er ihm einen Schlag auf das Hüftgelenk, sodass es sich ausrenkte. Und dann sagte er zu Jakob, lass mich los, es wird schon Tag. Aber Jakob sagte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich nicht segnest. Er ließ einfach nicht los. Und Jakob hielt fest und weigerte sich, bis er die Segnungen und die Weisheit Gottes hatte. Seine Lage war ganz bestimmt nicht einfach. Ich war zwar noch nicht in der Wüste, aber wir wissen alle, dass nachts die Wüste kalt ist. Emsig kalt. Und er ließ Gott nicht los. Und wenn er mit seinem Hüftgelenk gekriegt hat, dann sind es Schmerzen. Und wir wissen, wenn wir mal nicht sitzen können oder stehen können oder... Aber trotzdem hielt er aus, die ganze Nacht durch. Er war eisern. Und liebe Geschwister, aus dieser Geschichte, die in der Bibel steht, können wir viel, viel lernen. Wir bekommen nichts im Vorbeigehen. Gott, sondern wir müssen es wirklich wollen. Und wir müssen Ausdauer haben. Und niemals, niemals aufgeben. Manchmal beten wir nur im Voraus und dann so im Vorbeigehen und denken, aha, hat er uns ja nicht erhört. Jakob hatte die ganze Nacht durchgebetet, trotz Schwierigkeiten. Und in Lukas 18 steht eine Geschichte von einer Witwe, die zu dem ungerechten Richter kam und sagte, gib mir, was mir gehört. Er sagte aber, nein. Tag für Tag ging es so. Jeden Tag ging die Frau wieder hin und sagt, gib mir, was mir gehört. Und eines Tages hatte der Richter zu viel und er sagte, Mensch, diese Frau macht mich wahnsinnig. Die kommt ständig an. Ich habe ihr doch gesagt, nein. Aber die macht mich wahnsinnig. Ich werde ihr geben, was sie will, damit sie mich endlich in Ruhe lässt. Und was sagte Jesus zu dieser Geschichte? Habt ihr gehört, was dieser Korrupter, der Richter, sagt? Wird dann Gott nicht erst recht seinen Erwählten zu ihrem Recht verhelfen? Wenn sie Tag und Nacht zu ihm schreien? Wird sie etwa lange warten lassen? Gott lässt uns nicht so lange warten. Ich sage euch, er wird ihnen sehr schnell ihr Recht verschaffen, sagte Jesus. Und in Lukas 11 heißt es, bittet und ihr werdet bekommen. Wir müssen aber nicht nur im Vorübergehen bitten. Nein, wir müssen wirklich bitten, als ob es dein Überleben dran abhängt. Wir müssen stur und fest sein. Aber unsere Bitten müssen in seinen Willen geschehen und sie müssen nach seinen Geboten und sein Wort übereinstimmen. Wie mache ich das, fragst du vielleicht. Und ich sage dir zum Beispiel, könntest du vielleicht sagen, lieber Vater, dass ich alles in Jesus haben kann, dann kann ich auch die Weisheit in Jesus haben. Und Vater, du kennst meine Situation und ich weiß nicht, was ich tun soll, was richtig ist. Aber du weißt es und ich vertraue darauf, dass du mir deine Weisheit gibst. Und wenn du das so betest oder in deinen Worten betest, dann glaube und vertraue fest daran, dass er dir es geben wird. Glaube, vertraue und sei gehorsam und gib niemals auf. Niemals. Bleibe bei Gott, bis du eine Antwort in deinem Geist hast. Lass nicht los, bis du sie hast. Und das ist das Rema-Wort, was immer Johannes so sagt. Dann, wenn du dieses Rema-Wort hast, dann bekenne es regelmäßig, proklamiere es, dass du es hast. Und alles in unserem Leben, alles, ist ein Reifeprozess. Es fängt alles klein an und braucht sich zur Reife entfalten. Schauen wir in der Natur. Wenn wir so im Garten sind und wir so Samen reinlegen, wie dann plötzlich so rauskommt. Aber nicht gleich, nachdem ich es reingepackt habe. Es dauert etwas. Und dann kommt's. Nichts kommt von heute auf morgen. Die Bibel sagt uns, dass wir in der Gnade und in der Erkenntnis Jesus Christus wachsen müssen. Die Bibel, das Wort Gottes, lehrt uns, dass wir heranwachsen. Und in Epheser steht, so soll es dahin kommen, dass wir alle die einende Kraft des einen Glaubens und der einenden Erkenntnis des Sohnes Gottes an uns zur Wirkung kommen lassen und darin eins werden, dass wir alle zusammen den vollkommenen Menschen bilden, der Christus ist, und hineinwachsen in die ganze Fülle, die Christus in sich umfasst. Ich habe zwei Kinder und ich habe mit Verwunderung beobachtet, während sie wuchsen. Erst waren sie Babys, ja, dann waren sie schon richtige Kinder, dann kamen sie in Teenageralter und dann rasten sie in enormem Tempo aufs Erwachsensein zu. Und heute sind sie schon 43 und 44 Jahre. Und manchmal sage ich zu ihnen, warum seid ihr denn so schnell alt geworden? Ich kann es manchmal nicht fassen. Das Gleiche trifft auch in unserer geistlichen Entwicklung zu. Wenn du von neuem geboren bist, findet eine entscheidende Veränderung in deinem Geist statt. Du hast dann den Sinn Jesus. Du bist seine Schwester, sein Bruder oder ein Freund. Und du bist Miterbe Gottes, des Vaters und Jesus. Und jetzt nicht mehr unsere leiblichen Eltern bestimmen jetzt unsere Zukunft, sondern seine Gene bestimmen nun in die Zukunft dein geistliches Wachstum. Aber erinnert euch, es liegt an dir, den Wachstumsprozess zu fordern. Wir liegen in der Verantwortung. Das heißt, die richtige geistliche Nahrung zu dir zu nehmen und für die richtige Nahrung, die richtige Umgebung zu sorgen. Nur so können wir in Christus wachsen. Es liegt jetzt an dir, das Wort Gottes unter der Anleitung des Heiligen Geistes zu studieren. Und wir können Gott wirklich dankbar sein für unsere Gemeinde hier. Denn wir haben hier viermal in der Woche, wo wir uns in der Versammlung treffen können. Und letzte Woche waren es sogar 6-mal. Nicht um zu essen oder zu trinken oder nicht nur wegen den Menschen, nein, sondern wir sind gekommen, um Gottes Wort zu hören. Außerdem können wir auch dankbar sein für unsere Gemeindebibelstühle, die wir hier haben. Nichts ist selbstverständlich, aber wir nehmen oftmals alles so selbstverständlich. Und alles, was wir so haben, was uns so jeden Tag so ist, nehmen wir als selbstverständlich. Erst wenn uns was weggenommen wird, dann fangen wir an zu meckern. Danken wir auch Gott für sein Wohnpersonal. für unsere Mitarbeiter, die es helfen, die es ermöglichen, dass wir uns hier versammeln können. Denn nur durch das Wort Gottes, das in unserem Herzen bewegt wird, kann der Sinn in dir frei werden und ungehindert sein Werk entfalten. In Psalm 1 lesen wir, wie glücklich ist ein Mensch, der sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebote missachten, der nicht dem Beispiel gewissenloser Sünder folgt und nicht zusammensitzt mit Leuten, denen nichts heilig ist. Und hier hat sich ein Mensch, der das geschrieben hat, für göttliche Weisheit entschieden. Er ist fest entschlossen, nicht den Rat der Gottlosen zu suchen, sich auch nicht heimlich oder so unauffällig mit ihnen zu verbinden. Er wählt eben wirklich den Weg Gottes und denkt über die Worte Gottes nach. Das ist so wichtig, dass wir uns über die Worte nachdenken. Und lass mich hier nochmal eine Warnung über die Spötter aussprechen, wie es da steht in Psalm 1. Und jetzt werdet ihr denken, was hast du denn schon wieder? Ich setze mich doch nicht zu den Spöttern. Ich spotte doch nicht. Aber ich stelle es selbst an mir fest, wir müssen sehr aufpassen. Wir können ganz schnell im Kreis mit hineingezogen werden. Ganz, ganz schnell. Und wir müssen aufpassen, dass wir mit solchen Menschen, die schlecht über Christen sprechen, schlecht über Christen reden oder sie lächerlich machen, keinen Kontakt pflegen. Auch wenn wir nur zuhören und selber gar nicht so reden. Aber wenn wir nur schon zuhören und es gefällt uns, mit ihnen zusammen zu sein, können wir nicht gesegnet werden. Und in Psalm 1,3 steht, gibt uns Gott ein Versprechen, wenn wir uns ganz für ihn entschieden haben. Wir müssen uns ganz für ihn entscheiden. Er gleicht einem Baum, der am Wasser steht. Jahr für Jahr trägt er Frucht. Sein Leib bleibt grün und frisch. Was immer ein solcher Mensch unternimmt, es wird gelingen. Im Vater unser beten wir, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Es gibt also nicht nur eine göttliche Weisheit, sondern aufgepasst, auch eine teuflische. Und das satanische Reich weiß alles über Gott und sein Wirken. Schließlich war er einmal ja ein Lichtengel. Und er erkennt ganz genau die Menschen, die sich mit Jesus verbinden. Und das will er verhindern. Ich weiß, was ich rede, denn man kann mögliche Erlebnisse im Übernatürlichen auch haben. Auch außerhalb von Jesus. Man kann durch okkulte Praktiken zu Wissen kommen, aber es ist nicht ein Weg, der führt zum Tode. Wenn man sich unsere Welt heute anschaut, dann wird es nur so überflutet mit so dämonischem Wissen, ohne dass man dabei etwas findet. Wie sieht es aus? Horoskope stehen in fast jeder Zeitung. Wahrsagerei gibt es in jedem Fernsehen. Gibt es extra ein Fernsehprogramm, wo man einfach anrufen kann. Und wie ist es jetzt mit dir? Liest du noch dein Horoskop jeden Morgen in deiner Zeitung? Dann sagst du vielleicht zu mir, na ja, aber ich mache es ja einfach nur so aus Spaß heraus. Ich möchte mal sehen, was da so drinne steht. Aber so fing es bei mir auch mal an. Und dann wurde die Neugierde immer größer und ich bin in viele Sachen hineingerutscht. Es fing mit kleinen Dingen an, nur mal so aus Spaß, wissen, was, ob es wirklich stimmt, was da gibt. Aber ich danke Gott, er hat mich befreit, er hat mich geheilt und gerettet in Jesus Namen. Und ich sage dir, du brauchst kein Horoskop, du brauchst keine Wahrsager und du brauchst kein Medium befragen. Richte deine Fragen an den Heiligen Geist. Er wird dir gerne sagen, was du wissen musst. Jesus selbst hat gesagt und uns versprochen, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheiten führen wird. Jesus sagte, ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt und der immer bei euch ist. Den Geist der Wahrheit. Wer meine Gebote annimmt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und ihm meine Herrlichkeit offenbaren. Also im Namen Jesus sage ich euch noch einmal, hört auf damit und tut es nicht länger, wenn jemand es tut. Denn glaub mir, du brauchst wirklich nichts über okkulte Sachen wissen. Beschäftigt euch lieber mit Gott und mit Jesus. Als ich das erste Mal Salomons Geschichte las, und es ist ja wirklich der weiseste eigentlich in der ganzen Bibel, Salomo, in den Königen, er liebte den Herrn und er befolgte seine Gebote wie sein Vater David. Aber er hatte nachher auch später viele Frauen und die waren nicht alle gottgläubig. Und er ging auch zu die ihre Opferstätten. Und diese Entgleisung wurde zu einem tragischen Wendepunkt in seinem Leben. Von da an ging es immer wieder bergab mit ihm. Wenn sich also deine Entscheidungen nur auf Erfahrungen in Vergangenheit gründen, auf Vermutungen, Ahnungen, Gefühle, auf nur was ich sehe oder magische Experimente, dann kannst du sicher sein, dass dieses Wissen oder diese Entscheidung nicht auf Gottes Wahrheit basiert. Sie entstammen irdischen, sinnlichen und dämonischen Wissen. Und hütet euch davor. Prüfet und wachet. Steht zigmal in der Bibel. Prüfet, es sieht alles so gleich aus. Es hört sich alles so gut an. Als ich im Yoga tätig war, da hieß es, mehrere Wege führen zu Gott. Das fand ich wunderbar. Habe ich gesagt, gut, das stimmt. Wir können mit der Bahn fahren, wir können mit dem Bus fahren. So einfach. Aber in der Bibel stand nicht, ich bin ein Weg, sondern ich bin der Weg. Das sind so die feinen Unterschiede. Und die muss man wissen. Je mehr wir auf Gottes Wort und auf seine Weisheit hören, je mehr wir seine Weisheit vertrauen, desto weniger dickköpfig und halsstarrig werden wir. Sein unser eigenes Leben zu wollen. Wir wollen immer unser Leben, immer wieder eigene Sachen machen. Gottes Weisheit reinigt deinen eigenen Geist. Ein Mensch, der mit Gott geht, wird nie seinen eigenen Vorteil suchen. Jesus sagt dazu, glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Aber das ist in unserer Welt manchmal nicht so einfach. Frieden manchmal ein großes Wort. Aber wie kann ich das machen? Komm zu Jesus. Seine Anhänger dürfen jetzt schon Friedensstifter sein. Er reinigt uns, er befreit uns und er gibt uns seinen Geist. Haben wir immer Frieden in unserer Familie? Wie sieht es mit unserer Arbeitsstelle aus? Alles heilig oder friedlich? Wie sieht es da draußen aus? Wie sieht es mit unseren Freunden aus? Wie sieht es mit unserem Ehepartner aus? Wisst ihr, wenn mir es ganz hoch kommt, was ich dann mache, wenn mich irgendwo wirklich was wütend macht, bevor ich platze, dann gehe ich raus und stampfe ordentlich mit dem Fuß auf und sage dann aus vollem Herzen, Vater in Jesus Namen, lass dein Reich, dein Frieden in mein Leben kommen und dein Reich kommen und dein Wille geschehe. Aber ich stampfe so richtig auf. Und mir wurde so klar, wie groß es ist, was in der Bibel steht. Liebe deinen Nächsten. Und das ist manchmal ganz schön schwer. Aber Gott will uns den totalen Frieden schenken. Auch Frieden mit den Menschen um uns herum. Ja, das ist manchmal leichter gesagt als getan. Manche sind ganz schöne Schleifsteine, muss ich sagen. Sie sind so Schmirgelpapier. Es sind nicht alle Schafe. Es gibt auch viele Ziegen, die meckern und öfters beten ich dann, dass Gott ihnen zeigen sollte, dass sie sich falsch verhalten. Aber dann sagte eine kleine Stimme zu mir, du musst dich verändern. Ich sagte, wie bitte? Sie haben doch ein Problem und nicht ich. Wieder hörte ich eine feine Stimme. Du musst mit Liebe reagieren. Was sie tun, ist egal. Es kommt auf deine Reaktion an. Ping. Ja, was ist der Wille Gottes in dieser Situation? Er sagt, freue dich. Kann ich nicht immer. Unser Verstand sagt, das geht nun gar nicht. Und wie entscheide ich mich aber jetzt? Freuen und lachen ist aber die einzige Reaktion, die dem Willen Gottes entspricht. Und so sage ich ihm, Vater, ich vertraue dir, dass du Sieger in diese Sache sein wirst. Ich freue mich, was du jetzt tun wirst. Ich wende mich in diesem Moment von dem Problem ab und schaue auf Jesus. Wir freuen uns nicht über die Probleme, sondern wir danken Gott inmitten der Probleme, in der misslichen Lage, für seine befreiende Kraft. Dietrich Bonhoeffer sagte einmal, Christus muss gegenwärtig werden unter uns, wie er als der Gekreuzigte Frieden gemacht hat mit Gott und mit den Menschen. Der gekreuzigte Jesus ist unser Friede. Er allein beschwört die Götzen und die Dämonen. Vor dem Kreuz allein zittert die Welt und vor sein Blut, nicht vor uns. Ja, so ist es. Und auch wir Menschen im Jahre 2012 müssen zu Jesus kommen und wirklich andere Menschen wehren wollen. Dann haben wir Frieden. In Johannes 16 steht, in mir habt ihr Frieden, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Meine ist wirklich ernst mit der Sache nach dem wahren, göttlichen Frieden und du erlangst ihn, aber nur durch Jesus Christus wandelst du in seine Fußspuren. Winfried und ich, wir waren jetzt gerade am Dienstag nach Teupitz gefahren und da, wo der Bus gestanden hat, da wollte ein Mann mit dem Fahrrad einsteigen. Und der Busfahrer sagte nein. Und da wurde das Gesicht von dem Mann ganz verhärtet. Er wurde aggressiv. Er beschimpfte den Fahrer. Er haute gegen den Bus aufs Äußerste. Und die Leute, die haben schon alle ganz verängstigt geguckt. Und er sagte zu dem Fahrer, los, komm raus. Dann haut der eins auf die Birne. Und in Gedanken rief ich aus, Jesus, hilf. Und auf einmal kamen aus mir die Worte raus, alles wird gut. Und die Gesichter der Menschen, die vorher voller Angst und ganz entspannt waren, haben sich gelöst. Sie haben sogar ein Lächeln raufgekriegt. Wir sind eingestiegen, der Busfahrer hat die Tür zugemacht und wir sind weitergefahren. Also Gott hilft auch, wenn man kurzfristig irgendwie in Gedanken sagt, es ist nichts, wir können nichts tun, hilf, greif ein. Und es war mir da wieder ganz deutlich geworden. Ja, wenn unsere Worte mit dem Wort Gottes übereinstimmen, wird unser Glaube wachsen. Und jedes Mal, wenn wir solche Erlebnisse irgendwo haben, dann wächst der Glaube, wächst das Vertrauen. Glaube baut dich auf, Zweifel reißt dich runter. Die Bibel sagt, du bist von Gott geschaffen. Gott liebt dich und du bist kostbar für Gott. Und solche Worte bauen dich wirklich auf, wenn du sowas hörst und sind sehr heilend. Gott liebt dich und es steht auch die Liebe zu deinen Nächsten. Aber Kritik, wenn wir Kritik hören, wenn wir Verleumdung hören, die vernichten uns. Und sie schaffen Bitterkeit in uns, wenn wir nicht aufpassen. Sie streuen Misstrauen und Entmutigung. Und das ist der Nährboden für Krankheit und für Schmerz. Gott vertrauen, sein Wort zu glauben und zu vertrauen, ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und wir müssen es wirklich ernst nehmen. Denn je weniger wir Gott vertrauen, desto mehr müssen wir uns anstrengen. Und unser Modewort dafür heißt heutzutage Stress oder Burnout. Wir wollen wirklich manchmal viele Werke tun, von uns heraus. Wir wollen viel den Frieden. Wir können spenden und uns für die Völkerfrieden einsetzen. Aber wie ist es mit unserer Familie? Fangen wir dort erstmal an, ehe wir in den Welt- und Völkerfrieden uns einsetzen. Fangen wir erst an mit dem ersten Schritt an und stiften wir Frieden in unserem Lebenskreis, wo wir sind. Natürlich versuchen wir dann erstmal die Schuld beim anderen zu suchen. Die Arbeitsstelle, meine Familie, meine Frau, mein Mann, mein Chef, alle sind schuld. Aber merken wir es, wir haben vom Verstand her gesprochen. Wir müssen umkehren und in Gottes Gegenwart kommen. Wir waren dabei, wieder unser eigenes Süppchen zu kochen und glauben und vertrauen nicht mehr Gott, dass er uns den Sieg in jedem Bereich geben will. Alles, was wir versuchen, aus eigener Kraft zu tun, führt uns zu Stress. Also glauben und vertrauen wir Gott, dass er uns in jeder Lebenslage helfen will. In jeder kleinsten Lage, wo wir sind, will er uns helfen. Zum Beispiel bei mir als Zeugnis, als 2002 ich mich bekehrte, wog ich 125 Kilo. In dieser Größe. Und mir ging es gut und ich kümmerte nicht mehr viel darum. Ich habe mir so sehr zur Taufe von einer Schwester einen Badeanzug geborgt. Und mir hat es nichts ausgemacht, trotz lästerlicher Anspielung. Und die Ärzte, die sagten immer wieder, nimm ab, du musst abnehmen, du musst dich mehr bewegen. Und eine feine Stimme sagte dann auch immer, hör auf. Und ich sagte, das hat ja der Arzt gesagt, dass der mir sagt. Aber dann war es, Gott kann auch durch einen Arzt reden. Wenn er durch einen Esel reden kann, kann er auch durch einen Arzt reden. Und dann hörte ich auch eine leise Stimme, die in mir, hör auf, so weiterzumachen wie bisher. Ich hatte viele Diäten gemacht. Mal rauf, mal runter. Aber dann ging es mir plötzlich gesundheitlich schlechter. So ein hoher Blutdruck, Diabetes, Wasser in den Beinen, der Druck ging auf die Nerven. Und die Ärzte sagten immer wieder dasselbe, sie müssen abnehmen. Ich wollte aber eigentlich nicht drauf hören. Und dann las ich meine Bibelstelle, wo steht, Adam und Eva sollen über die Erde herrschen. Und es hat mir gefallen. Aber dann sagte plötzlich Gott, fang erst mal an, über deinen Körper zu herrschen. Das hat mir eigentlich nicht so gefallen. Und dann dachte ich aber, naja, in der Bibel, da steht ja viel über Ernährung. Und es gibt auch sehr viele Bücher darüber. Aber Sport, habt ihr schon mal was über Sport in der Bibel gelesen? Und da kam wieder mein rebellischer Verstand. Und ich dachte über Ernährung nach. Aber ich habe trotzdem nichts über Sport gelesen. Und dann kam mir in den Sinn, Frage nach jedem Handeln, was würde Jesus tun? Ja, hat Jesus denn Sport getrieben? Hab's nicht gesehen. Ich habe nichts gefunden. Aber mein Arzt sagte, dass ich anfangen sollte, jeden Tag eine halbe Stunde zu gehen. Und da kam mir der Gedanke, tja, stimmt, steht doch, Jesus hatte kein Auto. Er hatte kein Pferd. Er hatte kein Kamel. Und er hat auch kein Fahrrad gehabt. Überall, wo er hin musste, ging er zu Fuß. Und wenn man sich das anguckt, was für eine Strecke ist er gelaufen. Und deshalb brauchte die Bibel nicht darüber so zu reden. Denn die Menschen mussten drüber viel laufen. Alles, wo sie hin wollten, mussten sie laufen. Und der Arzt sagte mir, die beste Form ist, den Stoffwechsel anzukurbeln, wenn man läuft. Aber was ist heute? Heute fahren wir bei jedem bisschen mit dem Auto. Dann haben wir oft sitzende Tätigkeiten. Und wie viele Stunden sitzen wir denn noch vor dem Fernseher? Oder vor dem Computer? Jetzt habe ich mich geändert. Ich muss jetzt jeden Tag, mache ich jetzt ein bisschen Sport, benutze die Treppen statt Fahrstuhl und während ich gehe, bete ich und nähere mich mit dem Wort Gottes. Und meine Seele und bewege gleichzeitig meinen Körper, indem ich geistig mich ernähre und mich auch bewege. Und das war der Anfang. Und dann las ich zwei Bibelverse. Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihm. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Gott, der Frieden schenkt, wird euch beistehen. Und die Frucht des Geistes ist Selbstbeherrschung. Hohoho. Das war hart. Und ich hatte keine Entschuldigung mehr. Es lag nicht an meine Gene. Es lag nicht an meine Drüsen. Es lag daran, dass ich nicht mehr wusste, wann Schluss ist. Ich kannte nicht mehr den Unterschied zwischen Hunger und Appetit. Und ich hatte eine schwere Lektion zu lernen. Und ich bin immer noch dabei. Jetzt bin ich bei 89 Kilo angelangt. Ich habe also von 125 auf 89 runter. Das sind 36 Kilo weniger. Das sind 72 Pfund. Und wenn man sich das vorstellt, in Butterstücke, so sind es 144 Stücken Butter. Stelle man sich das vor. Und das ist schon gewaltig, wenn man sich vorstellt. Und nirgendwo wird eine Notwendigkeit einer gesunden Balance so deutlich wie bei den Essgewohnheiten. Zu viel Nahrung, zu wenig Bewegung, gleich zu viel Gewicht. Und das stellt wieder eine Ernstbelastung für den ganzen Organismus dar. Und wenn es so geht wie mir, dann bete täglich, übe dich im Glauben und Vertrauen. Gott hilft dir dabei, indem du den Angriff des Teufels widerstehst. Achte darauf, was du denkst, was du sagst, und erneuere deinen Sinn, indem du dich freust und Gottes Wort laut aussprichst. Ich lese auch die Bibel immer laut. Entwickle einen gesunden Körper, indem du nur hochwertige, natürliche Nahrungsmittel in deinen Körper aufnimmst. Seitdem ich mich damit beschäftigt habe, habe ich auch mal gesehen im Fernsehen, da gab es einen Joghurt mit so schönen Früchten drauf. Oh, das war doch toll. Aber dann haben sie es mal durch ein Sieb gemacht. Da waren bloß noch so eine Fetzen drinne, nur noch so wie so eine Hautdinger drinne. Und seitdem nehme ich dann frischen Joghurt und frisches Obst, nachdem ich das gesehen habe. Aber die Werbung, die bringt uns das immer so rüber, ne? Und denken wir auch an David, der hat sehr viel Gemüse gegessen, sehr viel Obst gegessen. Und ich stelle mir fest, wenn ich jetzt so Gemüse, Obst und Vollkorn esse, das hat satt. Wenn ich jetzt eine Schrippe oder sowas esse, habe ich nach 2 Stunden schon wieder Hunger. Aber wenn ich so Getreide, Gemüse, Obst esse, hält viel, viel länger an. Und nimm jede Art einfacher Nahrung mit der tiefsten Dankbarkeit gegenüber Gott, dem Schöpfer, mit Freude und Vergnügen zu dir. Und ich esse jetzt mehr Gemüse, Obst, Vollkorn und Fisch ab und zu mal. Gottes Wille ist, dass wir in Harmonie, in Geist, Seele und Körper leben. Und ich bete oft die Worte, also ich stimme oft mit den Worten vom 1. Thessaloniker überein. Und wenn sie persönlich so an in mir spricht, wo da steht, Gott aber, der du mir deinen Frieden gibst, der du mich vollendest, bewahrst, mich völlig unversehrt, fehlerlos an Geist und Seele und Leib für den Tag, an dem Jesus Christus mein Herr kommt. Ich vertraue dir, mein Gott, im Namen Jesus. Gott zeigt uns unsere Schwächen auf. Aber er hilft uns auch, sie zu überwinden. Und wenn wir ihn darum bitten und ihm vertrauen. Seitdem ist jetzt mein Blutdruck runtergegangen. Ich brauche keine Tabletten mehr. Ich brauche keine Stützstrümpfe mehr. Ich brauche keine Diabetestabletten mehr. Dank und Lob und Ehre sei unserem Herrn. Und zum Abschluss hoffe ich, mein größter Wunsch wäre es, dass ihr auch Appetit bekommen habt, nach göttlicher Weisheit zu streben, nach göttlicher Nahrung. Möge in jedem Einzelnen der Wunsch nach Gottes Weisheit wach werden. In der Welt gibt es 2 Sorten von Menschen, Gewinner und Verlierer. Und sie können die gleiche Geschichte erleben, die gleiche Schicksalsschlag haben. Aber der eine gewinnt, der eine verliert. Und alles haben sie auch gemeinsam. Am liebsten würden sie alles hinschmeißen. Aber wo gibt's jetzt die Unterscheidung? Die Gewinner tun es nicht. Die schmeißen nicht alles hin. Die Verlierer tun es. Und meine Bibel sagt, wer bis zum Ende durchhält, der wird errettet werden. Und ich will dich ermutigen, bitte Gott in jeder Lage um göttliche Weisheit. Gott will sie dir geben. Empfange sie durchs Gebet und du kannst dadurch alle Segnungen Gottes empfangen. Fange an mit dem Buch der Sprüche. Das ist mir so groß geworden. Wenn du mehr über göttliche Weisheit erfahren willst und denke darüber nach, bewege es in deinem Herzen. Danke Gott für sein Wort. Und mach es in deinem Leben lebendig. Ich möchte in deiner göttlichen Weisheit wachsen. Hilf mir, Jesus. Und denke immer daran, wir müssen uns entscheiden. Wir müssen uns entscheiden. Wir können uns vor einer Entscheidung nicht drücken. Wir dürfen keine Kompromisse machen. Denke daran, die Medaille hat zwei Seiten. Die erste Seite wäre Krieg mit Gott und Frieden mit der Sünde. Oder Frieden mit Gott und Krieg mit der Sünde. Und ich glaube nicht, dass einer die Frage bedarf, was das Bessere ist. Wir müssen entscheiden. Wähle das gute Teil. Wohl denen, die bezeugen können, dass sie Frieden haben, weil sie erlöst sind durch das Blut Jesu Christi. Geistgewirkte Weisheit kann Geheimnisse enthüllen. Und zeigt sich im Alltag des Christenlebens, Christus ist unsere Weisheit. Halleluja. Und alles verdanken wir Jesus Christus, unseren Herrn, weil wir uns ganz auf ihn verlassen, hat uns Gott, unser Vater, als sein Kind angenommen. Und wir können voller Freude singen, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Ob Stürme noch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch singt. Mir ist wohl in den Herrn. Und Charles Spurgeon sagte einmal, Friedensvereinigungen werden gebildet, gegen die ich übrigens überhaupt nichts habe, aber im Gegenteil. Aber trotzdem glaube ich, dass die einzige wirkliche, effektive Friedensvereinigung die Gemeinde Gottes und die beste Friedenslehre, die Liebe Gottes in Jesus Christus ist. Und damit will ich erstmal enden und ich danke euch für euer Zuhören und möchte jetzt das Opfer aufnehmen.